Unser Kooperationspartner ist die TakeCare Immobiliengruppe. TakeCare Immobilien hat sich zur Aufgabe gemacht, die Wirtschaftlichkeit und das Geldverdienen im Immobilienbereich auf der einen Seite mit dem Leben im Alter auf der anderen Seite zu kombinieren. Denn eins ist sicher, wir werden alle älter und mit dem Alter verändern sich die Ansprüche an deinen, an meinen, an unseren Lebensraum. Das muss aber nicht unbedingt jedes Mal einen nur selbst betreffen. Möglicherweise ist es auch ein Elternteil oder ein naher Angehöriger, der davon betroffen ist und nun ist guter Rat teuer. Doch genau dafür hat die TakeCare Immobiliengruppe ein Angebot. Sie haben an über 300 Standorten in Deutschland ein bevorzugtes Belegungsrecht zu über 20.000 möglichen Pflegeplätzen, die genau auf die Bedürfnisse an das Leben im Alter zugeschnitten sind. Wenn du wissen willst, ob auch bei dir in der Nähe ein passender Standort ist, dann findest du unten in den Shownotes einen Link oder du tippst einfach auf www.takecare.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der Episode von heute. Der Einzelhandel lebt. Der Einzelhandel in den Innenstädten hat schwere Jahre mitgemacht. Viele haben die Innenstädte schon gänzlich abgeschrieben, aber eine neue Studie des IW zeigt, dass dieser Abgesang ein wenig zu früh kam. Wo entwickeln sich die Einzelhandelsmieten besonders gut und was bedeutet das für Anleger im Wohnimmobilienmarkt? Das ist unser Thema heute in der 1er Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Das IW hat einen neuen Einzelhandel-Mietindex veröffentlicht. Was für birgt sich dahinter? Wie haben sich die Einzelhandelsmieten insgesamt entwickelt? Woher kommt die starke Mietpreisentwicklung? Wie haben sich die Innenstädte entwickelt? Welche Unterschiede ergeben sich bei den Städten? Und was bedeutet das für Anleger im Wohnimmobilienmarkt? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1er Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit TakeCare.de, deinem Immobilienpartner für Leben und Wohnen im Alter, präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind für euch eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, der Immobilienpodcast. Und heute reden wir über die Geisterstimmung in den Innenstädten oder eben doch nicht. Genau darum geht es eigentlich. Denkt man, inzwischen gibt es zwar in den Innenstädten keine Autos mehr, weil alles ist verboten, aber nur noch Fahrradkorsos von Leuten, die ansonsten da gar nicht mehr einkaufen, weil es gibt gar keine Möglichkeiten mehr. Alle sind aus den Innenstädten verschwunden. Niemand hat mehr Bock auf die City, weil warum eigentlich kommt ja keiner mehr hin und alles ist dezentral. Alle arbeiten im Homeoffice so, also die zentralen Innenstädte, alles tot. Aber eine neue Studie zeigt uns, das ist eben gar nicht der Fall. Und wenn wir hier über Studien reden und Daten und alles das, was sachlich daherkommt, dann brauchen wir ihn, dann schätzen wir ihn, dann lieben wir ihn und dann wollen wir ihn auch hören. Unseren Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
Also, ihr habt einen brandneuen Index aufgelegt, nämlich der Einzelhandelsmietindex. So. Und nun könntest du uns vielleicht einfach mal erklären, was ist das eigentlich, was verbirgt sich dahinter, was steht drin? Und dann reden wir hinterher natürlich auch drüber, was kommt raus. Aber mach erstmal den Rahmen auf. Was fällt euch ein, dass ihr schon wieder einen neuen Index auflegt?
Also wir haben ja auch früher schon Gewerbeimmobilienindizes aufgelegt, zu Logistikimmobilien, zu Büro und auch schon zu Einzelhandel. Wir haben das aber nicht kontinuierlich weiterverfolgt, gerade beim Thema Einzelhandelsmieten. Und das haben wir jetzt wiederbelebt. Wir schauen uns Inseratszahlen an, so wie im Wohnungsmarkt auch. Es gibt durchaus eine Reihe von Inseraten, aber wir sind diesmal tatsächlich nochmal ein bisschen feingliedriger vorgegangen. Und das ist eigentlich das, also es ist so ein bisschen technisch jetzt, aber es ist lohnt sich wirklich. Wir haben nämlich auch Folgendes gemacht. Wir haben uns nämlich mal angeschaut, wie repräsentativ ist eigentlich das, was wir da über die Inserate haben. Ja, und dazu haben wir dann die Daten aus den Inseraten verglichen mit dem, was OpenStreetMap bietet. Ja, OpenStreetMap, da kann man sich ja anzeigen lassen, wo bestimmte Geschäfte sind, wo man die finden kann. Und das haben wir dann mal abgeglichen und dann stellen wir schon fest, eigentlich sind die Daten relativ repräsentativ. Wir haben je nachdem, wo eben OpenStreetMap deutlich mehr Einträge hatte für Einzelhandel, haben wir entsprechend umgewichtet, ja, damit wir tatsächlich dann auf ein repräsentatives Bild kommen. Insgesamt tatsächlich in den ganz zentralen Lagen haben wir in den Inseraten etwas weniger. Zeigt einfach, dass diese ganz zentralen Lagen seltener gehandelt werden. Seltener gibt es da zumindest in den typischen Portalen da Angebote, aber im Rest ist es relativ genau. Und was wir eben auch gemacht haben, ist, wir haben die Innenstadt nochmal genauer uns angeschaut. Wir haben es sonst immer so gemacht, dass wir ausgehend vom Hauptbahnhof dann eben Ringe unterteilt haben, je nachdem, wie schnell man mit dem Auto rauskommt, also so 10 Minuten, 20 Minuten. Wir haben jetzt tatsächlich das die Highstreet-Daten genutzt. Highstreet ist ein Anbieter, der Passantenfrequenzen ermittelt, mittels einer Lasertechnologie. Ja, also da wird tatsächlich per Laser dann gemessen, wie oft Leute vorbeikommen an zentralen Orten in der Stadt. Und diese zentralen Orte sind dann eben maßgeblich und von da aus haben wir dann unterteilt in 10 Fußminuten und 20 Fußminuten und damit dann natürlich die Innenstadt nochmal genauer betrachtet. Also es klingt jetzt alles relativ technisch, aber es ermöglicht natürlich ein differenziertes Bild auf den Immobilienmarkt, auf den Einzelhandelsimmobilienmarkt und von daher sind wir da sehr zufrieden mit dem, was wir da geschaffen haben.
So, und dann ist natürlich die große Frage, was habt ihr herausgefunden? Wie haben sich die Einzelhandelsmieten insgesamt entwickelt? Du sagst in der Überschrift, der Einzelhandel lebt, dann sag uns mal, wo denn?
Ja, vielleicht erstmal der Blick zurück, ne? Einzelhandelsmieten, wie haben die sich eigentlich in der Vergangenheit entwickelt? Ich meine, wir wissen alle, dass Corona ein schwerer Einschlag war für den Einzelhandel, weil natürlich, wenn ich die Läden schließen muss, dann kann ich auch nichts mehr verdienen und dann werde ich auch keine großen Mieten erzielen in so einem Markt. So, wenn wir jetzt mal vor 2020 schauen, 2019, da hatten wir noch Mietentwicklungen in den 16 Metropolen, die wir hier betrachten, von etwas über 6% pro Jahr, ne? Also das heißt eine ordentliche Mietpreisentwicklung. Fast gleich viel zwischen den A7-Städten und den B9, so nennen wir die. Das sind die nächstgrößeren 9 Städte. Da gehören dann Städte wie beispielsweise Mannheim dazu, Hannover, Kiel ist, glaube ich, auch dabei. Also so die nächstgrößeren. So, und dann kommt 2020 mit einem starken Einschlag für die Metropolen insgesamt. Da sind die Mieten in den größten 7 Städten nur noch bei 2% gewesen. In den B9 sind sie sogar runtergegangen, minus 3%. Auch 2021, ein bitteres Jahr, wo es eben auch mehr oder weniger abwärts ging. Da haben wir eine Stagnation bei den Mieten in den ganz großen Städten. Ging es schon ein bisschen aufwärts wieder in den B9-Städten. Und naja, so die, über die Jahre stellt man eigentlich fest, die Mietentwicklung lag eigentlich immer deutlich unterhalb der Inflationsrate. Ja, also es gilt auch für 2023, da sind wir so bei 6% Inflationsrate, aber nur 2,7% Mietentwicklung. Und noch düsterer dann eigentlich 2024, wo wir mehr oder weniger eine Stagnation bei den Mieten hatten, aber die Inflationsrate ja bei 2,5% lag. So, und jetzt haben wir das erste Jahr, wo tatsächlich die Einzelhandelsmieten flächendeckend auch wieder stärker gestiegen sind. Wir haben eine Mietentwicklung in den Top 7 von etwa 6,5% und in den B9 von etwas über 5%, Inflationsrate 2,3%. So, und das heißt, wir haben also in allen, fast allen Städten eine stärkere Entwicklung gehabt als die Verbraucherpreise. Und das deutet natürlich schon auf eine gewisse neue Attraktivität des Einzelhandels hin, ne? Denn die Mieten, das vergessen wir so gerne, auch im Wohnimmobilienmarkt, Mieten spiegeln ja immer auch eine gewisse Attraktivität wider. Und im Einzelhandelsmarkt bedeutet das einfach, naja, ich kann eben mehr Umsätze erzielen und kann deswegen auch eine höhere Miete zahlen, beziehungsweise der Vermieter kann nur dann eine höhere Miete verlangen, wenn eben auch eine entsprechende Umsatzentwicklung dahinter steht. Und da haben wir tatsächlich jetzt in diesem Jahr 2025 also den Turnaround geschafft.
Richtig gut. Die Frage ist dann also, woher kommt diese starke Mietpreisentwicklung? Hast du dazu irgendeinen Erklärungsansatz?
Ja, die starke Mietpreisentwicklung fußt auf mehreren Dingen, glaube ich. Das eine ist, wir müssen uns ja klar machen, Konsum ist immer auch abhängig von der Lohnentwicklung. Und wir haben ja in den Großstädten, das haben wir schon öfters thematisiert, durchaus eine starke Lohnentwicklung. Also in Städten wie Berlin, wie Hamburg sind die Nominallöhne um 6% gestiegen. Und das heißt, da ist natürlich auch auch ein entsprechendes Konsumpotenzial dahinter, das tatsächlich auch relevant ist. Dazu kommt eben, wir haben ein zunehmendes Gleichgewicht zwischen dem stationären und dem Onlinehandel. Also die Zuwächse im Onlinehandel waren lange Zeit viel stärker als im stationären Handel. Das hat sich so ein bisschen nivelliert. Ja, es gibt natürlich einzelne Bereiche und manche Statistiken, die sagen immer noch, es gibt ein bisschen mehr Zuwächse im Onlinehandel, aber der Abstand wächst nicht mehr ganz so sehr, sondern es scheint eher eine gewisse Stabilität zu geben. Und das, was aber noch relevanter ist, und das sehen wir eben auch an den Inseratszahlen, die Zahl der Inserate ist deutlich gesunken. Und wir sehen auch in anderen Statistiken, dass auch Flächen reduziert worden sind. Also es hat tatsächlich im Einzelhandelsmarkt so eine Marktbereinigung stattgefunden. Und es ist ganz interessant, wir haben ja vor Jahren schon mal so eine erste Entwicklung auch gesehen im Einzelhandelsmarkt, dass die Flächen dass die Inserate zurückgegangen sind, bei den Büros aber noch nicht. Ja, und man könnte jetzt sagen, naja, im Einzelhandelsmarkt haben wir schon teilweise das vollzogen, was wir vielleicht auch im Büromarkt brauchen, nämlich so eine gewisse Marktbereinigung, so ein bisschen eine Reduktion der insgesamt verfügbaren Flächen, damit tatsächlich dann der Markt auch sich wieder entwickeln kann und positiv entwickeln kann. Und das scheint mehr oder weniger geglückt zu sein. Also so diese Kombination. Ne? Wir haben durchaus wieder eine Revitalisierung an der einen oder anderen Stelle, vielleicht auch eine neue Attraktivität und gleichzeitig eben auch die entsprechende Zahlungsfähigkeit über die Lohnentwicklung.
Kann man daraus ableiten, dass sich die Innenstädte wieder positiv entwickeln oder ist das zu früh, ist das zu optimistisch? Ist da sozusagen eher ein Aufholeffekt, also dass man wieder zurück in die Vor-Corona-Zeit kommt oder wie entwickeln sich die Innenstädte?
So, das ist eigentlich das Spannendste, was wir hier herausgearbeitet haben. Ich habe ja gesagt, wir haben die Innenstadt eigentlich nochmal sehr fein unterteilt. Und die kleinste Ebene ist quasi die Haupteinkaufsstraße. Ja, die Haupteinkaufsstraße ist da, wo eben diese Highstreet-Daten auch erhoben werden, wo also die Passantenfrequenzen ermittelt werden. Das ist also in Köln, ist das beispielsweise die Hohe Straße, die Schildergasse, die Hohe Straße zählt teilweise schon nicht mehr dazu, die Schildergasse. In Hamburg überlege ich gerade, ich glaube, es ist die Mönckebergstraße, ne? Also so die ganz, ganz zentralen Einkaufsstraßen. So, und es ist unglaublich spannend. Wir haben dann mal verglichen, wie ist denn der Preisaufschlag in diesen zentralen Lagen gegenüber dem Stadtgebiet insgesamt. So, und wenn wir jetzt die Zeit 2019 uns anschauen, dann liegt der Aufschlag in dieser zentralen Innenstadtlage bei 69% und dann gab es nochmal einen zusätzlichen Aufschlag von 37% für die Haupteinkaufsstraße. Also das heißt, wir sind bei etwas über 100% Aufschlag für diese Haupteinkaufsstraße. So, dann geht das deutlich runter. Wir sehen 2020, dann ist der Aufschlag für diese zentralen Innenstadtlagen bei etwa 60% noch und nur noch 12% extra für die Haupteinkaufsstraße. Also Haupteinkaufsstraße hat nicht mehr wirklich viel gebracht. Und dann sehen wir aber über die Zeit, dieser Aufschlag für die zentrale Innenstadtlage, also für die Innenstadt im weiteren Sinne, so kannst du dir das vielleicht vorstellen, die ist weiter geschrumpft, die ist zurückgegangen bis auf 52%, aber für die Haupteinkaufsstraße ist sie im Zeitablauf nochmal gewachsen. Ja, und da sind wir jetzt mittlerweile bei 48%. So, das heißt, wir sind noch nicht ganz auf dem Niveau, das wir mal hatten, aber gerade diese Haupteinkaufsstraßen, die erfahren seit 2020 einen zunehmenden Aufschlag. Das heißt von 12% auf mittlerweile 48%. So, die Interpretation ist jetzt spannend. Ja, was heißt das? Im Endeffekt fokussiert sich die Innenstadt. Ja, es gibt bestimmte Lagen, die Haupteinkaufsstraßen, die funktionieren sehr gut. Da werden entsprechend höhere Mieten wieder erzielt. Da sehen wir auch eine entsprechend große Dynamik. Aber die Innenstadt an sich verliert ein bisschen. Ja, das heißt, wir haben so eine Fokussierung auf bestimmte Straßen. Und eigentlich das, was wir als Einkaufsstraßen definieren, verkleinert sich etwas. Das ist eigentlich die Interpretation. Ja? Und das sehen wir jetzt in Köln. Ja? Köln, Hohe Straße, hat teilweise schon an Attraktivität verloren. In Hamburg weiß ich jetzt nicht genau, aber werden wir auch sehen, dass sich so ein bisschen, ja, es wird noch zentraler, noch privilegierter da vielleicht.
Also in Hamburg wäre es dann Mönckebergstraße und Neuer Wall und alles andere ist nicht mehr so interessant. Also das ist ja, das ist die Interpretation, also dass man sagt, Lage, 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 ne, 1A-Lage. Und alles andere interessiert nicht mehr so. Das heißt, wahrscheinlich habe ich jetzt Unterschiedlichkeiten in den Besucherprofilen. Ne? Die Leute fahren gezielt rein, sind dann auf den Hauptstraßen unterwegs, aber sie flanieren nicht mehr durch die Innenstadt. Ist das die Interpretation? Also sozusagen werden damit auch, kann man das möglicherweise sogar sehen, sowas wie zentrale Parkhauslagen total interessant, weil die Leute wirklich ganz gezielt dann in die Stadt reinfahren, zu den Haupteinkaufsstraßen und wieder raus? Oder wie ist, also da muss sich ja irgendwas verändert haben im Profil der Innenstadtbesucher, wenn sozusagen nur noch die 1A-Lagen jetzt wirklich im Geld sind, aber alles andere nicht mehr so richtig daran partizipiert.
Naja, das ist letztlich ja das, was ich vorhin auch mit Marktbereinigung meinte. Und ich glaube, das ist in der Innenstadt ganz, ganz extrem. Also du musst nicht in den 1-Euro-Laden in der Innenstadt gehen. Das macht keinen Sinn. Ne? Du kannst billige Produkte auch über Amazon oder über Temu bestellen. So, und du hast das, was funktioniert in der Innenstadt, was es wirklich wert ist, dafür das Haus zu verlassen. Ja, und das sind eben gute Beratungen, vielleicht ein anderes artiges Angebot, vielleicht etwas, was inspiriert ist, kombiniert eben auch mit Gastronomie, vielleicht auch mit einer spannenden Kinderbetreuung, was auch immer. Ne? Aber das ist quasi, du brauchst nicht mehr so viel Fläche. Ja? Du läufst dir in der Innenstadt nicht die Füße platt für die Geschäfte. Das ist nicht notwendig. Aber es gibt zentrale, spannende Angebote, für die gehst du in die Stadt. Und das ist natürlich spannend mit den Parkhäusern. Ja, das kann durchaus ja ein Thema sein, dass du dann eben auch zentral gelegene Parkhäuser brauchst oder eben eine gute S-Bahn-Anbindung oder eine Bahnanbindung. Das kann natürlich weiterhin spannend sein. Ich glaube, das ist schon auch etwas, woran die Städte dann auch arbeiten müssen. Wie können sie es denn auch besonders komfortabel machen? Ja, ich glaube, es gibt schon noch eine große Bereitschaft der Menschen, auch in die Innenstadt zu gehen. Wir sind ja alles soziale Wesen und wir haben auch Spaß daran, andere Leute zu sehen und zu beobachten und sich auch mal was vorführen zu lassen, mal was anzufassen etc. Und dafür gehe ich in die Stadt, aber ich gehe nicht in die Stadt, um das zu finden, was ich auch im Internet finde. Und ich glaube, deswegen haben wir diese Konzentration eben in den Innenstadtlagen.
Kann man dann also, dann haben wir ja natürlich die ganzen Flagship-Stores von den ganzen, vor allen Dingen Premium-Marken in den großen Einkaufsstraßen. Kann man von der Luxusisierung, weiß ich nicht, ob es das Wort gibt, der Innenstädte sprechen? Ist es das? Also sozusagen wirklich die Premium-Angebote, die sich da dann aufhalten?
Das ist eine gute Frage. Also das, ich muss ja gestehen, ich bin kein wirklicher Einzelhandel-Experte. Wir schauen uns ja nur die Immobilienmieten an, aber ich glaube, das funktioniert auch nicht überall. Und vielleicht ist es ja auch das Spannende, dass die Innenstädte da ja teilweise sehr, sehr unterschiedlich sind. Ob es jetzt nur funktioniert mit den Nobelmarken, weiß ich nicht. Ob das, es mag in München gut funktionieren, da ist vielleicht genug kaufkräftiges Publikum. In Köln wird es schon schwierig, würde ich mal sagen. Also es kommt eher darauf an, dass du etwas findest, ja, was Spaß macht, dann auch vor Ort zu kaufen. Ne? Ich glaube, Mode ist natürlich so ein Thema, was du gerne ausprobierst. Aber vielleicht auch eine gute Beratung im Apple Store oder wo auch immer. Die laufen auch sehr gut. Also ich glaube, es kommt einfach darauf an, ja, vielleicht auch ein originäres Angebot zu haben.
Zumal ja die großen Ketten inzwischen auch überall sitzen. Insofern, das ist dann auch so ein bisschen, also das hatte ich in der Vergangenheit den Eindruck, das ist natürlich subjektiv, dass es auch ein bisschen langweilig wird, weil jede Innenstadt ist am Ende gleich. Alle haben sie irgendwie Louis, Gucci und Versace und ich weiß nicht, wenn alles noch Cartier und noch ein paar andere Luxusmarken und irgendwie habe ich den Eindruck, egal in welcher Innenstadt man ist, irgendwie findet man immer diese Flagship-Stores. Gut, aber das ist sozusagen nur die subjektive Beobachtung. Du hattest es schon angedeutet, dass sich die Städte unterschiedlich entwickeln. Welche Unterschiede ergeben sich denn bei den Städten?
Also ich werde jetzt nicht alle Zahlen hier vorlesen für die 16 Städte, aber so mal ein paar, die sich besonders stark entwickelt haben. Bezogen auf das Stadtgebiet, bei den Top 3 finden wir Bremen. Bremen, auch die Innenstadt, relativ gut entwickelt. Da haben wir in den letzten Jahren seit 2018 durchschnittliche Entwicklung von 4,2%. Im letzten Jahr sogar in den Innenstadtlagen 12%, wobei die Ausschläge teilweise ja auch in einem Jahr mal relativ hoch sein können. Auch Hannover schneidet relativ gut ab, was das Stadtgebiet insgesamt angeht. Und Berlin. Ja, Berlin haben wir auch ein relativ kräftiges Wachstum. Im Durchschnitt seit 2018 sind das 3,7% pro Jahr. So, und dann gibt's noch so ein paar andere Städte, die durchaus auch vorne liegen. Düsseldorf beispielsweise, Dortmund, Hamburg und München bezogen auf das Stadtgebiet eher so im Mittelfeld. Ja? Also Hamburg haben wir hier 3,2% bezogen auf das Stadtgebiet und in der Innenstadt 2,9%. Aber eigentlich geht's überall positiv weiter. Ne? Es gibt nur ganz wenige Städte, wo wir auch eher einen Rückgang haben. Zum Beispiel Duisburg, da sind im letzten Jahr die Mieten nochmal stärker gefallen, um über 8%. Essen sind es dann minus 3,3%. Aber so im Großen und Ganzen eigentlich in allen Städten über die letzten Jahre zumindest eine positive Entwicklung. Was auffällig ist, was so am unteren Ende passiert, Stuttgart. Ja, Stuttgart, wirklich die schlechteste Entwicklung unter diesen 16 Städten. Ich denke, also gerade die Innenstadt, da haben wir nur noch ein Wachstum von 0,4% gehabt über die seit 2018. Ich glaube, da hat einfach Stuttgart 21, also das große Bahnprojekt, da wirklich Probleme bereitet, auch dem stationären Handel, weil die Innenstadt einfach deutlich unattraktiver geworden ist durch die große Baustelle, durch die langen Wege vom Bahnhof. Also das hinterlässt da Spuren. Und was auch spannend ist, Leipzig ist auch eine Stadt, die haben wir sehr oft vorne bei den Entwicklungen der Wohnimmobilienmieten. Bei den Einzelhandelsflächen sieht's nicht ganz so gut aus. Ich meine, es ist immerhin noch plus 2% seit 2018, aber das Niveau ist noch deutlich niedriger als in vielen anderen Städten und eben die Zuwachsraten sind auch deutlich schlechter. Und auch in Dresden haben wir nicht die ganz starke Entwicklung. Ne? Also das ist schon spannend, dass wir hier diese Städte da unten haben. Aber wie gesagt, Stuttgart ist vielleicht noch am erklärlichsten. Bei den anderen müssen wir genauer hinschauen. Aber ja, es gibt auch hier im Einzelhandel große Unterschiede letztlich.
Genau, aber weißt du, woran es liegt? Also kann man irgendwo raus ableiten, das ist der Grund für, also du hast gerade bei dem Verlierer Stuttgart 21 gesagt, aber bei den Gewinnern oder denen, die im vorderen Feld liegen, kann man da irgendwie herleiten, daran liegt's?
Naja gut, Berlin ist natürlich, hat eine starke Einkommensentwicklung auch hinter sich. Ich glaube, das ist relativ klar. Da sehen wir auch Wahnsinnsausschläge schon bei der Spitzenmiete. Ne? Also die Spitzenmiete ist da teilweise höher schon als in München, weil es eben so ganz spezielle Lagen gibt, die dann eben auch sehr, sehr hohe Mietpreise schon aufrufen können. Bremen und Hannover, warum die jetzt so weit hoch sind, ich habe jetzt keine wirkliche Erklärung. Die Bremer werden wahrscheinlich sagen, ihre Innenstadt ist ja sehr, sehr schön. Hannover hat sich auch durchaus wirtschaftlich ja ganz gut entwickelt, aber ich sehe da jetzt zumindest nicht den einen Punkt, wo man sagen kann, das ist relativ klar, warum die so weit vorne liegen. Ich meine, Bremen ist so ein Standort, auch bei den Wohnimmobilien läuft es gar nicht schlecht, sind die Mietentwicklung auch durchaus gut. Ist vielleicht auch noch vom Niveau her einfach hinreichend weit weg von Hamburg und anderen Top-7-Standorten, weswegen hier vielleicht noch mehr Entwicklungspotenzial drin ist. Genauso wie in Hannover.
Aufholeffekte sozusagen auf das erste Marktsegment. Okay, dann ist natürlich die Königsfrage wie immer bei uns zum Abschluss. Was bedeutet das alles für die Anleger im Wohnimmobilienmarkt?
Genau, ich glaube, das ist, mancher Hörer fragt sich vielleicht, warum machen wir hier Einzelhandel? Es gibt eigentlich kaum Einzelhandelsimmobilieninvestoren bei den kleinen Anlegern, aber ich glaube, das Thema Innenstädte ist auch wichtig für diejenigen, die sich im Wohnimmobilienmarkt tummeln. Denn das ist ja schon ein wichtiges Zeichen, dass wir hier so eine gewisse Belebung auch des Einzelhandels haben, dass wir keine Verödung der Innenstädte haben. Denn das wäre natürlich für die zentralen Lagen auch schlecht. Ne? Also die zentralen Lagen sind ja auch deswegen so begehrt, weil man eben eine vernünftige Innenstadt hat, mit entsprechenden Angeboten hat. Und auch wenn der sich jetzt verkleinert, gibt es eben weiterhin eine hohe Attraktivität. Und das zieht natürlich auch die Wohnimmobilien mit nach oben. Und was vielleicht die Chance ist, wenn sich die Innenstädte tatsächlich etwas verkleinern, dass dann natürlich auch Immobilien in zentralen Lagen zur Verfügung stehen, die man vielleicht vor Jahren gar nicht im Blick hatte. Ja, und das kann durchaus eine Chance sein, zum Beispiel eben auch für Wohnen. Ja, das kann vielleicht auch für andere Verwendungen, sei es nun Seniorenresidenzen, sei es nun möbliertes Wohnen für Expatriates, darüber haben wir ja letztes Mal gesprochen, aber es kann eben auch eine Chance sein für klassisches Wohnen. Und ich glaube, es lohnt sich schon für den einen oder anderen, da mal die Augen offen zu halten, welche Möglichkeiten sich da ergeben in solchen zentralen Lagen nahe der Innenstadt. Ich glaube, die werden auch weiterhin attraktiv bleiben. Ja, weil das ist natürlich die Königslage, wo ich nah bin an den Hauptverkehrsachsen, aber eben auch nah an Gastronomie und stationärem Einzelhandel. Und insofern ist das sicherlich auch spannend für alle, die sich im Wohnimmobilienmarkt tummeln.
Sehr, sehr gut. Ich danke dir herzlich für die Aufbereitung dieser interessanten, abseits des Wohnimmobilien eigentlich typischen Analyse-Pools-Daten. Oh Gott, gerade noch zu Ende gekriegt den Satz. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Für den Fall, dass wir eine Frage nicht bearbeitet haben, die dich aber wahnsinnig interessiert, dann schreib uns bitte gerne die E-Mail-Adresse, findest du unten in den Shownotes. Danke Michael für die Daten, sagte ich gerade schon. Und dann gehabt euch wohl und wenn ihr mögt, sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Und bis dahin wünschen wir euch einen sehr schönen, angehenden, anlaufenden Frühling. Alles Gute, bis dahin, tschüss.
Tschüss zusammen.
Wenn dich das Thema Leben und Wohnen im Alter auch interessiert, dann findest du unten in den Shownotes einen Link für weitere Informationen, genauso wie einen Immobilienfinder für Angebote der Take Care Immobiliengruppe. Außerdem kannst du natürlich auf der Website auch deine Daten hinterlassen und dann meldet sich ein Berater bei dir, der gemeinsam mit dir für genau deine Situation das passende Angebot erarbeitet. Klick jetzt auf kapitalanlage.takecare.de. Bis gleich.